Herzlich willkommen zur heutigen Credo-Sendung, sagt Ihnen Andreas Martin. Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie jetzt in dieser Stunde wieder mit dabei sind. Hören Sie heute einen Vortrag mit dem Titel »Hat Jesus die Kirche gestiftet?« von Professor Dr. Michael Stiegelbrock, den er im Mai 2010 bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg hielt.
Herr Professor Stiegelbrock hat in Augsburg promoviert über der trinitarische Gedanke im Werk von Bernhard von Clairvaux. Er hat dann in München sich habilitiert bei Professor Gerhard Müller, dem jetzigen Bischof von Regensburg, und war dann in Österreich, gehört also, ist inkardiniert in der Diözese St. Pölten. Er stammt von Niederrhein, sagt man das, dieses Gebiet. Jetzt bitte ich Sie um Ihr Referat. Bitte.
Ich bedanke mich für die freundliche Vorstellung. Das Thema heute Abend, hat Jesus die Kirche gegründet, wird behandelt von der Dogmatik und von der Fundamentaltheologie. Ich bringe zuerst am Anfang etwas Kirchenkritisches. Punkt 1, die Einleitung Jesus ohne Kirche. Und der Einstieg befasst sich mit den Argumentationsfiguren, die wir bei den Kritikern immer wieder finden. Bei vielen gilt es heute als ausgemacht, dass Jesus nie eine Kirche hat gründen wollen. Er wird als eine große prophetische Gestalt gesehen, die in unmittelbarer Erwartung des Endes der Welt gelebt und im Hinblick auf dieses nahe bevorstehende Ende vom Reich Gottes gepredigt habe. Ein Mensch, der uns darüber hinaus ein vorbildliches Leben in Güte und Menschenfreundlichkeit gezeigt habe, dem es nachzustreben gilt. Jesus als Prediger der wahren Humanität und sozialen Gerechtigkeit, die sich erfüllt, wenn alle unterdrückerischen, den Menschen von sich selbst entfremdenden Bestimmungen politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Art ihren bestimmenden Einfluss verlieren und er sich selbst endlich autonom bestimmen kann. Manche Kritiker sehen in Jesus vor allem den prophetischen Aufbruch und Ausbruch aus den engen Vorgaben und engen gesetzlichen Vorschriften der jüdischen Religion. Ein Aufbruch, der letztlich jede religiöse Institution in Frage stellt. Dem historischen Jesus habe es ferngelegen, irgendeine Form von Institution religiöser Art ins Leben rufen zu wollen. Sei er doch mit den bestehenden, herrschenden Institutionen seiner Zeit immer wieder in Konflikt geraten. Er habe den Menschen den Abschied von der Knechtung durch das jüdische Gesetz, die Tora, gebracht und ihm so die wahre Freiheit erschlossen. Aus dieser Sicht auf den Jesus des Evangeliums und der Historie erscheint die entstandene Vergemeinschaftung des Glaubens in einer Kirche als eine Anpassung an weltliche Macht und an das Institutionelle, die es der Kirche in der Zeit nach Jesus ermöglicht hätten, sich als eine der vielen gesellschaftlichen Kräfte in der Welt einzurichten. Wir haben es mit einer stets wiederkehrenden Argumentationsfigur zu tun, wenn gesagt wird, die Kirche als Institution, als sozialer Organismus mit ihren Ämtern und Strukturen kommt, zumindest seit der konstantinischen Wende, seit der sie bei den Mächtigen Akzeptanz gewann, nicht mit der Botschaft und Absicht Jesu überein. Man berufe sich auf ihn als Stifter. Er selbst aber habe gar keine solche Kirche stiften wollen. Die Kirche sei eher ein Missverständnis, als dass in ihr seine Botschaft zur wirksamen Entfaltung gekommen sei. Ein anachronistisch ausgedachter Jesus wird gegen eine Kirche gestellt, die er gestiftet habe. Was würde Jesus heute sagen und tun, angesichts einer Kirche, die so sehr von vorgestern ist und sich im Reformstau befindet. Auf diese Weise wird das, was der historische Jesus angeblich gemeint hat und tun würde, gegen das ausgespielt, was die Kirche heute sagt und tut. Nun ist eine bestimmte Art der religiösen Schwärmerei und der radikalen Reform, die sich auf Jesus beruft und gegen falsche Weichenstellungen in der Kirche angeht, nicht neu. Wir finden sie bereits bei einigen Bewegungen des Mittelalters. Was deren Ansinnen heute noch übertrifft, ist die Tatsache, dass man Jesu Wort nur noch selektiv gelten lässt. Selbst die Bergpredigt wird noch gefiltert. Nur das, was als besonders menschenfreundlich klingt, dürfe Geltung beanspruchen. Es gibt ein Auswahlverfahren, bei dem entschieden wird, was dem Menschen von heute noch zuträglich erscheint und was als überkommene zeitgenössische Vorstellung abzustreifen ist. Viele der Leitsätze über Jesus, die von der Kirche im Dekret gegen den Modernismus durch Papst Pius X. Verworfen wurden, sind der verdeckte Hintergrund dessen, was heute über die Kirche behauptet wird. Es war der entscheidende Grundzug des Modernismus, den historischen Jesus vom Christus des Glaubens zu trennen, so wie ihn die Kirche verkündet. Dann ist aber auch die Glaubenslehre der Kirche ein Produkt theologischer Imagination, die sich aus der Predigt des historischen Jesus nicht begründen lässt. Bereits im Modernismusdekret wird der Satz verworfen: Man kann zugestehen, dass der Christus, den die Geschichte darstellt, sicher unbedeutender ist als der Christus, der Gegenstand des Glaubens ist. Soweit die Einleitung dazu. Noch etwas: Kirchenkritik aus historischer Perspektive, Kirchenkritik im 19. und 20. Jahrhundert. Ich gehe auf zwei Gestalten ein, die eine radikale Kritik an der Kirche vorgelegt haben: Søren Kierkegaard und Friedrich Nietzsche. Zuerst zu Kierkegaard. Aufgrund seiner Erfahrungen mit der dänischen Staatskirche kommt Kierkegaard bereits im 19. Jahrhundert zu einer Kritik an der institutionellen und körperschaftlichen Verfassung der Kirche. Dieses geschieht zu einer Zeit, in der das aus dem reformatorischen Impetus geborene Kritikschema, nämlich die Kirche ist nicht als Stiftung Christi anzusehen, eine historisch-kritische Verfestigung erfahren hatte. Der fromme Däne kann in den Kirchentümern, die er auf der Welt vorfindet, keine Präsenz des ursprünglichen im Neuen Testament angesagten Christentums erkennen. Ich zitiere eine kurze Passage. Er sagt: Das Christentum des Neuen Testaments ist gar nicht da. Hier gibt es nichts zu reformieren. Es geht darum, Licht zu bringen in ein Jahrhunderte hindurch fortgesetztes, von Millionen mehr oder minder schuldvoll begangenes christliches Kriminalverbrechen, wodurch man scharfsinnig unter dem Namen einer Vervollkommnung des Christentums versucht hat, das Christentum Stück für Stück Gott abzulisten und es dahin gebracht hat, dass das Christentum genau das Gegenteil dessen ist, was es im Neuen Testament ist. Für Kierkegaard hat sich das Christentum mit Hilfe seiner bürgerlich-amtlichen Gestalt in der Welt eingerichtet und es sich in ihr behaglich gemacht. Dabei hat es sich von allem Leid und Anspruchsvollen, von Kreuz und Opfer dispensiert. Kirchlichkeit, wie sie Kierkegaard kennt, verspricht zu viel Gewinn. Sie hat das Kunststück fertiggebracht, Geld und Christentum zusammenzusetzen. Darum tut man nur noch so, als ob man Jesu Botschaft ernst nehme. Man spielt in der Christenheit Christsein. Noch ein Zitat: Die Gaunerei der Christenheit liegt darin, dass man die Gabe entgegennimmt und der Verpflichtung ein Gott befohlen wünscht, dass man Erbe der Gabe sein will, aber ohne die Verpflichtung zu übernehmen. Doch heuchlerisch, wie mit allem in der Christenheit, hat man so getan, als ob die Christenheit ja auch daran festhalte, dass Christentum eine Verpflichtung sei. Man muss sich taufen lassen. Ah, das heißt eigentlich verflixt schnell mit der Verpflichtung fertig werden. Nein, die Verpflichtung heißt Jesu Christi Nachfolge. Soweit dieser Ausschnitt. Indem es zur Kirche wurde, hat sich das Christentum der bürgerlichen Gesellschaft in allem angepasst. Darin liegt für ihn sein Verrat. Für Kierkegaard ist es also gerade die Verkirchlichung des Christlichen, die für den Abfall vom ursprünglich Gemeinten verantwortlich ist. Man hat sich in der protestantischen und katholischen Form des Kircheseins darauf eingelassen, die religiösen Bedürfnisse von ganzen Völkerschaften zu befriedigen. Dass man dabei unter einen ungeheuren Anpassungsdruck geriet, dem man bald nachgab, brachte der Kirche hohe Zustimmungswerte ein. Sie war in Kierkegaards Zeiten als Teil des gesellschaftlichen Ordnungsgefüges akzeptiert. Dass die Kirche zu einer gesellschaftlichen Größe werden konnte, ist nun nach Kierkegaard ein höchst ambivalenter Vorgang. Wer sich auf die Nachfrage breiter Kreise der Gesellschaft einstellt, wer auf die Zustimmung des Publikums setzt, der wird auch sein Angebot immer wohlfeiler anbieten und den herrschenden Plausibilitäten und Bedürfnissen anpassen. Damit aber wird er letztlich in Konflikt geraten mit den großen Visionen des Anfangs, mit dem Willen des Gründers. Man könnte versucht sein, einige Züge der Kritik des dänischen Theologen auf die heute erkennbare Bestrebung innerhalb der Kirche anzuwenden, auf gleicher Augenhöhe mit den gesellschaftlichen Instanzen, die aus demokratischer Legitimierung hervorgegangen sind, zu dialogisieren, ja, sich selbst von seiner Funktion her zu definieren, schließlich doch einer der stabilisierenden Faktoren zu sein, die die bürgerliche, demokratische Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Manche Kreise haben dem Zweiten Vatikanischen Konzil untergeschoben, Lehr- und Priesteramt in der Kirche depotenzieren zu wollen, um eine nach demokratischen Spielregeln funktionierende Körperschaft einzurichten. Was heute in der von den Medien generierten öffentlichen Meinung keine Akzeptanz mehr findet, das Anstößige und Sperrige an der Kirche, wie zum Beispiel dem priesterlichen Zölibat, ist man bis in höhere Prälatenkreise hinein gerne bereit aufzugeben. Darin zeigt sich die bis heute durchgehaltene Tendenz, durch Betonung der Analogie mit den modernen demokratischen Gesellschaften der Welt zu demonstrieren, dass man selbst schließlich auch nur von hier sei. Wollte die bürgerliche Welt dies in der Kirche sehen, dann könnte sie ihn schon gar nicht mehr anders, als ihr Anerkennung und Zustimmung zu zollen. Man wird Kierkegaard mit seiner schonungslosen Kritik zugutehalten müssen, dass seine Analysen durch die Christentumsgeschichte seither in vielem bestätigt worden sind. Nicht zuletzt haben wir es gerade heute mit einem starken Anpassungs- und Transformationsdruck zu tun, der von der pluralistischen Marktsituation ausgeht, in der Religiosität sich in den spätmodernen Gesellschaften wiederfindet. Ein nächster Vertreter noch radikalerer Kritik an der Kirchlichkeit des Christentums, Friedrich Nietzsche. Die Kirchenkritik des 19. und 20. Jahrhunderts hat alle Formen von institutioneller Kirchlichkeit mit der Frage nach ihrer Legitimation konfrontiert. Radikaler als Kierkegaard rechnet Friedrich Nietzsche, dem Glauben selbst eine Absage erteilend, mit dem Christentum ab. Die Beschäftigung mit seinen Verwerfungsthesen kann die Dramatik von manchen hereindrängenden Fragen ans Licht heben. Ich muss mich an dieser Stelle mit einigen Hinweisen begnügen. Der Zustrom der Massen in die Kirche hat nach Nietzsche eine Legendengeschichte, eine Theologie, eine Kirchengründung zum Vorschein kommen lassen. Um eine Wirkung auf die Massen zu erzielen, habe das Christentum die Überlieferung seines eigenen Ursprungs verfälscht und sich von der Wahrheit entfernt. Zufrieden mit einem opiatischen Christentum, Ergebnis dieser Umdeutung, ist der Christ kaum noch an seiner Lebenspraxis als solcher kenntlich. Er handelt wie alle Welt und hat ein Christentum der Zeremonien und der Stimmungen. Den Anfang will Nietzsche in einer Praktik des Lebens, wie sie Jesus von Nazareth neu begründet hat, sehen. Es war ein neuer Wandel, nicht ein neuer Glaube, alles Nietzsche. Der ganze Glaube mit seinen kirchlichen Kruditäten bildet demgegenüber ein einziges Missverständnis. Ich zitiere, dass die Menschheit vor dem Gegensatz dessen auf den Knien liegt, der Sinn, das Recht des Evangeliums war, dass sie in dem Begriff Kirche gerade das heilig gesprochen hat, was der frohe Botschafter als unter sich, als hinter sich empfand. Man sucht vergebens nach einer größeren Form welthistorischer Ironie, soweit Nietzsche. Die Gestalt Jesus von Nazareth ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was die Kirche aus ihm gemacht hat. Hat er doch bereits das Kirchentum der Juden, der Auserwählten, erst recht aber mit seinem Christentum die Kirche verneint. Die Kirche hat nie den guten Willen gehabt, sagt er, das Neue Testament zu verstehen. Sie hat sich mit ihm beweisen wollen. Sie stellt die höchste aller denkbaren Korruptionen dar, hat sie doch nichts mit ihrer Verderbnis unberührt gelassen. Die Kirche beruft sich in ihrem Streben nach Macht und Selbsterhalt auf denjenigen, der den Willen zur Macht hinter sich gelassen hat. Darin liegt ihre eigene Paradoxie begründet. Die Christlichkeit Jesu ist für Nietzsche die vollkommene Gleichgültigkeit gegenüber allem, womit man der eigenen Institution Dauer verleihen wollte. Dogmen, Kultus, Priester, Kirche, Theologie. Ein Zeitgenosse und Epigone Nietzsches, Franz Overbeck, zieht als Religionsphilosoph den Schluss, der auch heute noch die Geister innerhalb des Metiers der recherchierenden Blätter, der sogenannten seriösen Presse umhertreibt und der da lautet, das Jesuanische und die Kirche schließen sich nicht nur de facto aus, sie sind auch von der Sache her unvereinbar. Die unmittelbare Naherwartung habe ganz im Zentrum der Predigt Jesu gestanden, so die Auskunft der konsequenten Eschatologie, die Overbeck für seine Kirchenkritik stark macht. Erst die Vernachlässigung des apokalyptischen Elementes in der authentischen Jesusüberlieferung habe zu der Anstrengung geführt, sich in der Geschichte selbst zu behaupten. Und so habe die Kirche ihren Anfang genommen. Kirche entsteht nach dieser dekonstruktivistischen Theorie dann, wenn man den von Jesus angekündigten Anbruch der Gottesherrschaft zeitlich ins Unermessliche dehnt, um ihn dann schließlich vergessen zu machen, womit man schließlich die eigene Existenz legitimiert hat. Damit aber hat Kirche immer schon das zu verheimlichen, was ihren eigenen Ursprung ausmacht. Käme dies ans Licht, so würde ihr dies den Boden unter den Füßen wegziehen. Verheimlichung, Verfälschung, Verzerrung der Wahrheit sei daher von Anfang an das Mittel zur eigenen Existenzsicherung gewesen. Die gleichen Argumentationsfiguren werden auch in der heutigen Infragestellung der Kirche mit ihrem Anspruch und mit ihren Ämtern in verschiedenen Variationen immer neu aufgerollt. Dieser Versuch der Entstehung der Kirche, jede Basis von Glaubwürdigkeit zu entziehen, hat ein ganz eigenes Genre von Jesus-Literatur entstehen lassen, angesiedelt zwischen der Verschlusssache Jesus von Michael Bagent und Richard Ley, den Büchern über Qumran und Dan Browns Sakrileg. Die Kirche wird darin dem Typus des Antichrist angenähert, der sich an die Stelle Christi gesetzt und sein Erbe usurpiert habe. Mit dem, was Jesus von Nazareth gewollt habe, sei dagegen keine Kirche zu machen. Soweit das, was sich erheben lässt als immer wiederkehrende Argumentationsfigur gegen den jesuanischen Ursprung der Kirche. Der nächste Punkt, das Osterereignis als neuer Anfang und hermeneutischer Schlüssel. Der radikalisierten Kritik an der Entstehung und am Leben der Kirche, wie sie heute die öffentliche Diskussion beherrscht, ist innerhalb wie außerhalb der Theologie gemeinsam, dass das Osterereignis, die Auferstehung, als ein in die Geschichte hineinragendes Ereignis nicht angenommen oder weggeredet wird. Man betreibt eine Reduktion auf den vorösterlichen Jesus. Dazu zunächst einige Gedanken. Dass sich der Herr nach Ostern den Jüngern als der Lebendige gezeigt hat, bildet den Grund, warum sie sich jetzt zur Kirche sammeln. Die Auferstehung als Ereignis verstanden, bindet den Jüngerkreis, den Jesus vor Ostern gesammelt hat, wieder neu an seine Person zurück. Der Grund, warum sie sich wieder gesammelt haben und glaubende Gemeinschaft wurden, liegt nicht in einer Rückbesinnung auf den Mann von Nazareth, den man für einen vorbildlichen Menschen hielt, der die Idee einer neuen Freiheit angeregt, eine revolutionäre Menschenliebe gepredigt, eine noch nie dagewesene Nähe zu Gott ausgestrahlt hatte und furchtlos in den Tod gegangen war, deretwegen man zu dem Befinden hätte kommen müssen, die Sache Jesu muss doch irgendwie weitergehen. All dies sind dem Menschen offene Möglichkeiten, wenn er sich nur seiner besten Kräfte bedient und im Vollzug seiner Vermögen das Beste zu geben sich bemüht. Möglichkeiten, die auch ohne einen direkten Bezug auf die Person Jesu möglich wären, erreichbar wären. Glaube im strikten Sinn, der sich auf ein Mysterium, auf das Personengeheimnis Jesu Christi bezieht, ist dabei noch nicht gefordert. Glaube setzt erst dort ein, wo man sich auf den gekreuzigten und auferstandenen Herrn bezieht. Der auferstandene Herr, das ist die vollkommene personale und ereignishafte Konkretion des christlichen Glaubens, hat Kardinal Schäfzig einmal gesagt. Es war nicht so, dass die Jünger zuerst zusammengekommen sind, sich wieder neu gefunden haben, um dann in der Rückschau auf das Leben Jesu ihr Verhältnis zu ihm neu zu interpretieren und zu neuen Erfahrungen zu kommen. Vielmehr wurden sie konfrontiert mit einem aus alttestamentlichen Vorgaben unableitbar neuen, einem überraschenden und von keinem erwarteten Ereignis, das jeder Interpretation und ihrer erneuten Sammlung vorausliegt. Gott hat ganz neu und schöpferisch an Jesus gehandelt, der ihnen als derselbe wie vor Ostern leibhaft entgegentritt und so den absoluten Abgrund überbrückt, der zwischen der Todverfallenheit des Menschen und dessen Hoffnung auf die Vollendung seines Lebens bei Gott liegt. Der Auferstandene überzeugt seine Apostel gerade durch leibhafte Gesten von seiner Identität mit dem Gekreuzigten. Seht meine Hände und meine Füße, ich bin es doch selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Im Glaubensbewusstsein der Jüngergemeinde bringt die Auferstehung die Enthüllung des Personengeheimnisses Jesu, der verborgenen Herrlichkeit des Sohnes, des göttlichen Kyrios, das Aufgehen der Gottheit am Menschen Jesus. Darum kommt dem Osterereignis nicht zuletzt eine entscheidende hermeneutische Funktion bei der Erschließung des Personengeheimnisses Jesu zu. Die Meinungen des Volkes über Jesu Identität und die Vollmacht seines Wirkens gingen zunächst auseinander, wie Johannes 7,40 beweist. Es entstand eine Spaltung unter ihnen. Die Messianität des irdischen Jesus scheint zwar immer wieder durch, besitzt aber keine Eindeutigkeit. Erst im Licht der Auferstehung wird Jesus von den Seinen als der Kyrios erkannt. In Römer 1,4 heißt es, der dem Fleisch nach geboren ist, als Nachkomme Davids, der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist, als Sohn Gottes in Macht, seit der Auferstehung von den Toten. Man hat oft in existenzialistischer Manier die Bedeutung dieses Herrseins Jesu, das biblisch mit göttlicher Machtvollkommenheit verbunden ist, dahingehend verstanden, als sei er damit der Anreger der Freiheit, der Impuls der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, das Beispiel der Mitmenschlichkeit, Eigenschaften, gegenüber denen sich der autonome Mensch, der Moderne, neutral verhalten kann. Was sind die Anforderungen an die Theologie heute, wo es um die Frage nach der Gründung der Kirche durch diesen Jesus geht, der sich durch seine Auferstehung auch den Jüngern als Herr gezeigt hat und der sich auch der Kirche als der Christus des Glaubens präsentiert. Die Theologie ist heute angesichts der radikalen Infragestellung der Kirche als Erbin und Vermittlerin des Vermächtnisses Jesu herausgefordert, aufzuzeigen, dass die Entstehung und Entfaltung der Kirche in der Geschichte der Logik einer göttlichen Oikonomie erfolgt, einem göttlichen Heilshandeln, das mit dem Tod Jesu nicht abgeschlossen ist, sondern sich in der Dynamik der apostolischen Sendung geschichtlich realisiert. Schon der heilige Irenäus erkannte die Bedeutung dieser Sendung, wie sie durch die Apostel weitergeht für das Leben der Kirche. Gegen die Gnosis mit ihrer abstrusen Schriftauslegung setzte er auf einige formale Prinzipien der theologischen Erkenntnis, ohne die ein rechtes Verstehen der Schrift nicht möglich ist. Dazu gehören zuerst und vor allem das Schriftprinzip und das Sukzessionsprinzip. Letzteres steht für die Apostolizität der Kirche. Die Einheit des Neuen Testamentes ist nicht aus den Texten des Neuen Testamentes selbst zu entwickeln. Die Kirche hat den Kanon festgelegt und sich von Anfang an als legitime Interpretationsinstanz der Heiligen Schrift und der Einheit dieser Schrift verstanden. Der Kanon hat als Grundgestalt der Überlieferung zu gelten. Auch das Sukzessionsprinzip muss mit zur Regula Fidei gerechnet werden. Das Sukzessionsprinzip bringt zum Ausdruck, was der Gnosis fremd war und was auch nicht vor das Visier des Historismus treten kann. Am Anfang der Überlieferung steht nicht eine amorphe Masse von religiösen Vorstellungen und Empfindungen, die von einem entfernten Jesus herrühren, sondern am Anfang steht Offenbarung, und zwar als Missio verstanden, die an den personalen Zeugen zurückgebunden ist. Hier ist auch das grundlegende Apostolat der Zwölf, die Zeugen seiner Auferstehung waren, zu situieren. Man könnte dieser entscheidenden irenäischen Intuition folgen und im Einzelnen aufweisen, dass die Kirche in der Einheit des Bekenntnisses des sakramentalen Lebens und des apostolischen Amtes in geschichtlicher Kontinuität mit der Urkirche steht, die selbst aus dem Tun Jesu und seinem Pascha hervorgegangen ist. Ich muss mich hier auf den letzten Punkt beschränken und mich auf die Frage konzentrieren, ob Jesus die Zusammenführung von Menschen zu einem neuen Gottesvolk, das die Nachfolge des alten Bundesvolkes antritt, intendiert hat.
Sie haben eingeschaltet hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Sie hören einen Vortrag von Professor Dr. Michael Stiegelbrock mit dem Thema »Hat Jesus die Kirche gestiftet?«
In einigen groben Strichen möchte ich die Anhaltspunkte zusammentragen. Es soll dabei zugleich die Frage berührt werden, ob im Testament Jesu, mit dem er den Jüngern seine bleibende Gegenwart verbürgt, auch schon eine innere Struktur, ein Ordnungsgefüge angelegt ist, die er selbst der Kirche hat einstiften wollen. Jesus und die Kirche. Zunächst hier der erste Punkt, Jesu Botschaft und das Reich Gottes. Jesus ist während seiner irdischen Predigttätigkeit nicht umhergegangen, um betonte Aussagen über sich selbst oder eine zu gründende Kirche zu machen, der Art wie, ich möchte, dass es eine Kirche gibt unter der Leitung von Bischöfen und einem Papst in Rom, eine Kirche, in der man 7 Sakramente verwaltet und in der das Leitungsamt durch Handauflegung weitergegeben wird. Es wäre anachronistisch und verfehlt, würde man mit der Erwartung an das Neue Testament herangehen, darin ausgeprägte und entfaltete Strukturen der Kirche zu finden. Insofern darf man beim irdischen Jesus, das heißt vor seinem Tod, noch keine Stiftung der Kirche bis in alle Einzelheiten suchen. Die kontroversen Theorien, die sich gegen eine Kirchengründung stellen, haben wohl den Blick dafür geschärft, dass die Gründung der Kirche sich nicht in einem einzelnen historischen Akt oder durch ein bestimmtes rechtskräftiges Einsetzungswort vollzogen hat, sondern sich aus der historischen Dynamik verschiedener Momente ergab, die wir bei Jesus vor und nach Ostern finden. Die Verkündigung Jesu hat sich zunächst auf die Rede von der Gottesherrschaft konzentriert, die in der Tat radikal theozentrisch zu verstehen ist, zielte sie doch ab auf Gott selbst in seinem geschichtswirksamen Handeln. Die Gottesherrschaft beschränkt sich nicht auf eine bestimmte Form politischer Herrschaft. Es handelt sich dabei aber auch nicht um ein rein überirdisches und nachgeschichtliches Reich. Was ist der Inhalt der von Jesus angekündigten Gottesherrschaft? Politische oder weltflüchtig-spiritualistische Kategorien reichen offenbar nicht aus, dieses Reich zu begreifen. Jesus hat sich selbst als der definitive Mittler des endzeitlichen Gottesreiches verstanden. Ein Anspruch, den er durch sein vollmächtiges Wunderwirken unterstrichen hat und in dem er schließlich durch die Auferweckungstat des Vaters bestätigt wurde. So setzt sich nach Ostern die Erkenntnis durch, dass dieses Reich im Kreuzestod Jesu seine definitive geschichtliche Durchsetzung erreicht, die mit der Auferweckung des Gekreuzigten offenbar wird. Man kann das Reich Gottes nicht von der Person Christi ablösen. Es ist engstens mit ihm verbunden. Daher hat man den Ausdruck von der Autobasileia geprägt, also dass er das Reich Gottes in sich selbst ist, das Reich Gottes in Person. Nach dem Verständnis des Paulus ist die Kirche nicht das vollendete messianische Gottesreich, in dem sich manche zu seiner Zeit bereits wähnten, die glaubten, schon in der eschatologischen Endzeit zu existieren. Und trotzdem ist die Kirche davon aber auch nicht völlig verschieden. Die Kirche ist immer noch auf dem Weg zu dem, was sie an sich schon ist. Sie muss ihr Wesen noch realisieren. Dem bekannt gewordenen Satz des Alfred Loisy, den man den Vater des Modernismus genannt hat, Le Christ annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue, Christus hat vom Reich Gottes gesprochen und was gekommen ist, ist die Kirche. Diesem Wort ist die Frage entgegenzuhalten, was aber, wenn die Kirche die Wirklichkeit des gekreuzigten und auferstandenen Herrn die Zeiten hindurch präsent macht, wenn sie ihn in ihrer Verkündigung und in ihren zeichenhaften Handlungen wirksam gegenwärtig macht. Zweiter Punkt, die Sammlungsbewegung Jesu. Wenn man das Neue Testament auf seinem jüdischen Hintergrund sieht, so findet man auch schon im Wirken des vorösterlichen Jesus Hinweise und Momente, die auf eine Einfassung der Glaubenden in ein neues Gottesvolk hindeuten. Nach jüdischer Auffassung gehört zum Reich Gottes die Sammlung der Menschen für das Reich. In der Prophetie nach dem Exil lebte die Überzeugung, dass dem Kommen des Reiches der Prophet Elia vorangehe. Johannes der Täufer, in dem Jesus den wiedergekommenen Elia erblickt, sammelt die endzeitliche Gemeinde und reinigt sie. Auch die Gemeinde von Qumran sah sich als Gemeinschaft, die sich als die Gemeinde des neuen Bundes gesammelt habe. Man könnte pointiert sagen, der einzige Sinn der gesamten Wirksamkeit Jesu ist die Versammlung des endzeitlichen Gottesvolkes, wie es Joachim Jeremias einmal sagte. In den verschiedenen Wachstumsgleichnissen, zum Beispiel dem Gleichnis vom Senfkorn, legt Jesus dar, was es mit diesem Volk auf sich hat. Dabei zeigt sich schon eine gewisse Identifizierung des Reiches mit seiner Person. Die sogenannte Naheschatologie geht hier bereits in eine Christologie über, das heißt in eine Lehre über seine Person, in eine Deutung seines Personengeheimnisses. Durch sein Handeln in göttlicher Vollmacht kommt jetzt schon das Reich. Ja, es ist schon da in seiner Person. Aber Jesus, wie er sich in seinem Wirken vor Ostern zu erkennen gibt, ist nicht ein singuläres Individuum. Er ist nicht allein, sondern er ist gekommen, um das Zerstreute zu sammeln. In Anknüpfung an Johannes den Täufer, über den er dann aber hinausgeht, zielt sein ganzes Wirken auf die Sammlung des neuen Volkes Gottes. Dabei treten zwei Elemente hervor, die zum Gottesvolk gehören: das Zugehen auf Gott und damit die Dynamik der Einswerdung und die Zentrierung auf Christus. Ohne den inneren Sammelpunkt Christus kann dieses neue Volk gar nicht verstanden werden. Die Menschen, die Jesus folgen und zu Kindern Gottes werden, bilden die neue Familie Gottes. In seiner Bitte an den Vater, in seinem hohepriesterlichen Gebet heißt es: Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein. Diese Gebetsbitte drückt neben dem Willen Jesu das Bewusstsein der Jünger aus, eine neue Gemeinschaft geworden zu sein, die sich immer wieder auf Jesus zurückbezieht. Sie verstehen sich als Urzelle der Kirche. Und diese Kirche wird eine vom Gebet her geeinte Gemeinschaft sein. Ein weiteres Moment, dass wir hier bereits vor Ostern ausmachen können, die Berufung der 12 Apostel. Die Jünger sind schon vor Ostern keine amorphe Gruppe. In ihrer Mitte befindet sich der festgefügte Kern der 12. Die Zahl, der symbolische Bedeutung zukommt, fügt sie zu einer klar umrissenen Gemeinschaft zusammen. In Markus 3,14 heißt es wörtlich, und Jesus machte die 12 Epoiesen Dodeka. 12 ist eine Symbolzahl. Der Symbolismus der 12 ist von ausschlaggebender Bedeutung. Es ist die Zahl der Söhne Jakobs und der Stämme Israels. Durch die Bildung des 12er-Kreises stellt sich Jesus als Stammvater eines neuen Israel vor. Als dessen Ursprung und Fundament sind die 12 Männer eingesetzt. Um zu diesem neuen Israel zu gehören, bedarf es nicht mehr der physischen Volkszugehörigkeit. Entscheidend ist die Lebensgemeinschaft mit Jesus. So sind die 12 Repräsentanz und Vorwegnahme des neuen Israel und zugleich seine Boten, deren Berufung es ist, die Sendung Christi fortzuführen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Sie sind ein bestimmter Kreis, der sich nicht beliebig erweitern lässt, der zwar einerseits die Gesamtheit des Gottesvolkes darstellt, sich aber doch nicht mit der Gesamtheit der Berufenen deckt und dessen Funktionen daher auch nicht mit denen der Gesamtheit der Berufenen zusammenfallen. So das, was den 12 gesagt wird und was ihnen gilt, keineswegs automatisch für alle Berufenen gilt. Zumal die Evangelien durchaus das zu allen und das bloß zu den 12 Gesagte zu unterscheiden wissen. Die Gruppe der 70 oder 72 bei Lukas ergänzt diesen Symbolismus. 70 war nach jüdischer Überlieferung die Zahl der Weltvölker. So war nach diesem Verständnis die Septuaginta mit ihren 72 Übersetzern das Buch aller Völker. Dass es 70 Jünger waren, dies bringt den Anspruch Jesu zum Ausdruck, sich mit seiner Sendung auf die ganze Menschheit schließlich auszudehnen. Das neue Israel werde alle Völker der Erde umfassen. Der Kreis der 12 besteht nicht aus Personen, die alle gleichberechtigt sind, gleichberechtigt miteinander kooperieren und synodale Beschlüsse hervorbringen. Er weist in sich eine differenzierte Struktur auf, in der die Funktion des Petrus klar hervortritt. Ihm kommt ein Vorrang unter den Aposteln zu, der sich schon in vielen Textgruppen des Neuen Testamentes abzeichnet. Es geht nicht an der Sache vorbei, auch darin ein kirchenbildendes Element zu sehen, das schon in den vorösterlichen Überlieferungen deutlich hervortritt. Dann ein Wort zum Amt in der neutestamentlichen Kirche, weil ich gesagt habe, ich will auch die Frage berühren, ob Jesus dieser Kirche auch schon eine bestimmte Struktur hat einstiften wollen. Die evangelische Theologie definiert die Kirche ohne Amt. Nach der katholischen Lesart der Schrift ist aber das Amt von Anfang an konstitutiv für das Kirchesein. Jesus hat die 12 bestimmt und eingesetzt und ihnen schon vor Ostern die Vollmacht gegeben, das Reich Gottes zu verkünden, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Die 12 wurden nach Joachim Gnilka dazu berufen, das Werk Jesu fortzuführen und die Kontinuität zwischen Jesus und der Zeit der Kirche zu gewährleisten. In ihrer apostolischen Tätigkeit führen die 12 die Lehrtätigkeit Jesu fort, genauso wie sie die Menschen aus der knechtenden Macht der Dämonen befreien und Heilungen vollbringen. Nach Ostern werden sie ausgesandt zu verkündigen und zum Taufen. Auch die Einsetzung der Eucharistie im Abendmahlsaal geschieht unter dem Dabeisein der Apostel. Der Wiederholungsbefehl tut dies zu meinem Gedächtnis, richtet sich an Sie. Mit dieser Institutio wird der Kirche etwas Bleibendes mitgeteilt, das ihren Kern ausmacht. Den Zwölfen kommt es zu, sich vor allem dem Gebet und dem Dienst am Wort zu widmen. Apostelgeschichte 6,4. Darum setzen Sie für den Dienst an den Tischen 7 Mitarbeiter ein, denen Sie die Hände auflegen. Wegen der Fülle Ihrer Aufgaben waren Sie schon früh auf Mitarbeiter angewiesen, auf Schüler und Freunde, die in der Autorität der Apostel und als ihre Repräsentanten den einzelnen Gemeinden vorstanden. Dies haben wir im ersten Brief an Timotheus und im Titusbrief. Es ist gut belegt, dass Paulus auf seiner ersten Missionsreise unter anderem in Korinth in jeder Gemeinde Presbyter eingesetzt hat. An die erste Gemeinde, die er in Europa um das Jahr 50 gegründet hat, jene von Philippi, schreibt Paulus 55 einen Brief, gerichtet an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi mit ihren Episkopen und Diakonen. Dieser Befund lässt Leo Schefzig sagen, die in der Kirche weitergehende Sendung Christi ist ursprünglich und wesentlich an das Apostelamt geknüpft. Der Apostolat ist in der Kirche das Uramt, von dem sich alle formellen Ämter in der Kirche ableiten. Es ist bezeichnend für die heute versuchte Konstruktion einer neuen Kirche, dass das in die Fundamente der Kirche eingesenkte Apostelamt in seiner Bedeutung übergangen wird und kaum noch Erwähnung findet, soweit Schefzig. Nach der paulinischen Beschreibung gibt es seit dem Philipperbrief Episkopoi und Diakonoi. Daneben tritt der judenchristliche Ordnungstyp auf, der durch die Presbyteroi gekennzeichnet ist. In den Pastoralbriefen steht Episkopos bereits im Singular. Diese Entwicklung, noch in apostolischer Zeit abgeschlossen, gehört zur bleibenden Verfassungsstruktur der Kirche. Wie im ersten Clemensbrief belegt, führt die Verschmelzung beider Ordnungsgestalten gegen Ende des ersten Jahrhunderts zur Amtsgestalt der frühen Kirche. Einen weiteren Punkt gibt es noch zu betrachten, der auch auf die kirchengründende Absicht Jesu hinweist, die Ablösung vom Judentum durch ein neues Beten und einen neuen Kult. Jesus hat seine Jünger auf neue Weise beten gelehrt. Schon die Gebetsbitte der Jünger an Jesus drückt das Bewusstsein der Jünger aus, von Jesus her eine neue Gemeinschaft geworden zu sein. Dieses von Jesus empfangene Beten führt auf eine weitere Spur. Die Jünger haben zunächst am Tempelkult Israels teilgenommen, so wie auch Jesus selbst jeden Sabbat in der Synagoge anzutreffen war und ungefragt in den Tempel ging. Jesus tut nun aber in der Nacht vor seinem Leiden einen entscheidenden Schritt. Er wandelt das Passra Israels, Gedächtnis des Auszugs aus Ägypten, um in einen ganz neuen Kult. Dieser muss logischerweise aus der Tempelgemeinschaft herausführen und ein Volk des neuen Bundes begründen. Die in zweifacher Gestalt überlieferten Einsetzungsworte der Eucharistie haben mit diesem Bundesgeschehen zu tun. Sie verweisen zurück auf den Sinai und voraus auf den von Jeremia angekündigten neuen Bund. Unverkennbar ist auch der Zusammenhang mit dem Passra-Geschehen. Damit werden aber die beiden Gründungsakte Israels aufgenommen. Wie das alte Israel durch die Feier des Passra-Gedächtnisses zusammengehalten wurde, so soll nun die Eucharistie das Einheitsband sein, wodurch das neue Gottesvolk zur Einheit versammelt wird. Die Verbindung dieses kultischen Urgrundes, auf dem Israel ruhte und von dem es lebte, mit den Herzworten prophetischer Überlieferung verschmilzt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in der Perspektive eines neuen Bundes, Josef Ratzinger. Wir haben ein zukunftsweisendes Herrenwort. Ich werde diesen Tempel niederreißen, der mit Händen errichtet ist, und in 3 Tagen einen anderen aufbauen. Markus 15, 58. Mit diesen Worten deutet Jesus an, dass der Kult des Tempels abgetan hat und dass der neue Kult mit seinem verklärten Leib selbst zu tun haben wird. Jesus kündet den Zusammenbruch des alten Kultes und damit des alten Heilsvolkes und der alten Heilsordnung an und verheißt einen neuen, höheren Kult, dessen Zentrum sein eigener verklärter Leib sein wird. Dies gibt uns einen Aufschluss darüber, dass die Einstiftung der Eucharistie in die Kirche nicht eine isolierte kultische Handlung darstellt. Sie ist vielmehr Bundesschluss und als solcher die konkrete Gründung des neuen Volkes. Das Volk wird durch sein Bundesverhältnis mit Gott. Durch die Hingabe seines Lebens eröffnet Christus für die vielen, die in die Verbindung mit ihm eintreten, eine neue Gemeinschaft mit Gott. Es ist ein Bund, in dessen Mitte die Eucharistie steht, denn in ihm geht es um die Leibesgemeinschaft mit Christus. Hätte dies nicht in der Perspektive Jesu gestanden, so hätte er wohl kaum von dem neuen Bund gesprochen, den er in seinem Blut schließen werde. Er hatte diese neue Gottesgemeinschaft, die sich in der Verbindung mit seinem Leiden und Sterben durch die Eingliederung in die Leibeinheit mit ihm aufbaut und die vielen zur Einheit eines neuen Gottesvolkes zusammenfügt, vor Augen. Diesen Gedanken bringt der erste Petrusbrief im Zusammenhang mit dem Bild vom lebendigen Stein, der Christus ist, von den Menschen zwar verworfen, von Gott aber auserwählt, um der Eckstein zu sein. Die zu ihm hinzutreten, werden auch selber als lebendige Steine aufgebaut zu einem geistigen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistige Opfer darzubringen, wohlgefällig vor Gott durch Jesus Christus, 1 Petrus 2, 4 folgende. Was es mit dem Reich Gottes auf sich hat, tritt erst in der Proexistenz und im Pascha Christi vollends zutage. Man darf aus einer Betrachtung des vorösterlichen Jesus auch nicht den Umstand ausblenden, dass alle Evangelien auf die Passion hingeordnet sind, in der die Offenbarung des Sohnes ihren Höhepunkt erreicht. Wiewohl sich bereits vor Ostern viele kirchengründende Momente finden, darf man hier nicht bereits die Vollgestalt von Kirche suchen. Festzuhalten bleibt, es gibt also durchaus kirchengründende Worte und Taten Jesu, welche bekunden, dass schon der historische Jesus an eine Fortsetzung seiner Predigt und seines Werkes dachte, auch wenn das Verständnis für diese Worte und Taten Jesu im Bewusstsein der Jünger erst nach dem Osterereignis zur vollen Reife gelangte. Es wird nötig sein, auch die Einsetzung der Sakramente der Sündenvergebung und die Sendung der Apostel zur Evangelisierung, wie sie nach Ostern vom Herrn her mitgeteilt werden, dem Selbstverständnis der Schrift als einem Ganzen entsprechend mit einzubeziehen, will man sich ein rechtes Bild vom Anfang der Kirche machen. Schließlich ist auch an die Verheißung Jesu vor seinem Abschied zu erinnern: Siehe, ich bleibe bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Diese Zusage ist doch wohl nur dann einzulösen, wenn es eine bleibende Präsenz des auferstandenen Herrn gibt, die sich sakramental zu den Jüngern und weiter zu den kommenden Generationen der Gläubigen vermittelt. Diese Heilsnotwendigkeit einer sakramentalen Vermittlung ist aber nur innerhalb eines Organismus denkbar, wie ihn die Kirche bildet. Letzter Punkt und Schluss, die Kirche als sakramentales Mysterium. Bloß soziologische Kirchenbilder sowie ein rein funktionales Verständnis des Leitungsamtes in der Kirche, in denen der Blick auf die Notwendigkeit eines äußeren Ordnungsgefüges fokussiert wird, greifen zu kurz. Sie können weder dem Sendungsauftrag Jesu, der eine Übertragung von eigener Vollmacht an das Kollegium der Apostel beinhaltet, noch der sakramentalen Institutio der Eucharistie als Mitte und bleibendem Bezugspunkt eines Gefüges von heilshafter Gnadenvermittlung gerecht werden. Die Kirche versammelt die Menschen durch Glaube und Taufe zur Einheit. Zugleich damit bewirkt sie die gnadenhafte Einheit der Menschen mit Gott. Wenn Jesus einzelne Sakramente wie die Eucharistie und das Sakrament der Sündenvergebung eingesetzt hat, so verweist dies darauf, dass die Kirche als Ganze eine sakramentale Struktur besitzt. Das Zweite Vatikanische Konzil bringt dies damit zum Ausdruck, dass es sagt: So hat also Christus die Kirche gestiftet, damit sie allen und jeden das sichtbare Sakrament dieser heilbringenden Einheit sei. Die Kirche ist nach diesem Verständnis selbst das allumfassende Heilssakrament. Man wird bei allen Bestrebungen, die Ausübung des Leitungsamtes in der Kirche und ihre Pastoral neu zu strukturieren, um sie effizienter zu gestalten, nie so agieren können, dass man diese wesenhaft sakramentale Dimension der Kirche dabei übersieht. Dies wäre nicht Reform, sondern Demontage. Damit bin ich schon am Ende. Ich hoffe, ich habe meine Zeit nicht überzogen.
Sie hörten einen Vortrag von Professor Dr. Michael Stiegelbrock aus St. Pölten mit dem Titel »Hat Jesus die Kirche gestiftet?« Dieser Vortrag wurde im Rahmen der Theologischen Sommerakademie in Augsburg gehalten. Danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, nutzen Sie unser Download- und Podcast-Angebot. Auf unserer Internetseite geht das ganz einfach unter www.horeb.org. Noch einmal www.horeb.org. Wenn Sie vielleicht keine Möglichkeit für das Internet haben, ist es auch kein Problem. Gerne schicken wir Ihnen einen Mitschnitt dieser Sendung kostenlos zu. Dazu rufen Sie einfach unseren CD-Dienst an unter der Telefonnummer 0700 7525 7520. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist die 0700 7525 7520. Klar, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, dann bitte die 0049 vorwählen, dann die 700 7525 7520. Das ist ein kostenloser Service von uns für Sie. Natürlich freuen wir uns über jede Spende, um den Arbeitsaufwand decken zu können. Ich darf mich bei Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend im Programm hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Ihr Andreas Martin.